Danke. Ich kann das, was der Micha gesagt hat, eigentlich nur bekräftigen und noch ein bisschen ausschmücken. Also ist schon alles gut. Er will sich selbst ein Bild davon machen. Er hat nämlich viel gehört, viel Gutes, fast zu Gutes, fast eigentlich Unglaubliches. Die Leute, die ihn gesehen haben, sind alle begeistert. Seine Worte, die sollen tief sein, seine Worte sollen echt sein, sie sollen ehrlich sein, herausfordern und trotzdem irgendwie wahrnehmen. Er prangert an, was die Menschen zerstört, was das Leben kaputt macht. Er geht zu den Kranken, die so krank sind, dass keiner mehr was mit ihnen zu tun haben möchte, und nimmt sie in seine Arme und heilt sie. Und erst vor ein paar Tagen, da ist dieser Mann zu ihnen in die Nähe gekommen. Und er war in einem Dorf und es war wie immer ziemlich viel los und alle haben sich um ihn gedrängt und da war dieser eine Bettler, mit dem eigentlich sonst keiner etwas zu tun haben wollte. Und der Mann voller Dreistigkeit, dieser Bettler, hat angefangen zu schreien: Jesus, mach mich gesund. Ich weiß, dass du es kannst. Komm zu mir und mach mich gesund. Und Jesus ist zu ihm hingekommen und hat ihn gesund gemacht. Der Mann voller Dreistigkeit hat einfach so lange geschrien, bis Jesus zu ihm hingegangen ist. Der dorfbekannte blinde Bettler ist gesund geworden. Und jetzt kommt dieser Jesus zu ihm in die Stadt. Und er fragt sich: Ist dieser Jesus wirklich so, wie die erzählen, die ihn schon mal gesehen haben? Ist er wirklich so gut, wie die Leute sagen? Manche sagen, dass durch ihn alles gut wird, dass die Römer plötzlich die Herrschaft abgeben, dass er alle Menschen heilt und der Alltag durch ihn Glück erfüllt und einfach wird. Und wenn er so gut ist, hat er dann überhaupt Interesse an mir? Wenn dieser Jesus so gut ist, hat er dann überhaupt Interesse an mir? Kann er sich wirklich nicht vorstellen. Aber er will das selber wissen. Und Jesus kommt in seine Stadt. Also geht er hin. Und ihn treibt nicht nur die blanke Neugier an, es ist mehr so eine Art sehnsuchtsvolles Interesse. Denn all das klingt irgendwie gut. Die Geschichte, die er von dem Bettler gehört hat, wie Jesus ihn geheilt hatte, diese Geschichte von vor ein paar Tagen, die klingt gut, die klingt interessant. Und er fragt sich, könnte das auch was mit ihm zu tun haben? Und es ist, wie es zu erwarten war, ganz viele Menschen drängen sich um Jesus, umlagern ihn, wollen ihn berühren, wollen ein Wort, einen Blick von ihm erhaschen. Doch er kann es nicht. Er bleibt auf Abstand, er geht auf Distanz. Er kann nicht mit der Menge mitjubeln. Er weiß nicht so genau, ob dieser Jesus wirklich so gut ist. Und solange er das nicht weiß, will er sich ihm nicht vor die Füße schmeißen. Und wenn dieser Jesus wirklich so gut ist, wird er dann überhaupt was mit ihm zu tun haben wollen? Das ist alles andere als sicher. Also geht er auf Abstand und schaut sich die ganze Sache aus der Ferne an. Perspektivwechsel. Jesus kommt kaum voran. Die Menschen, die drängen sich dicht um ihn. Alle schauen ihn erwartungsvoll an. Sie wollen etwas von ihm erhaschen. Sie wollen eine Berührung von ihm, einen Blick. Und Jesus nimmt sich für viele Zeit. Doch plötzlich fällt sein Blick auch auf den Mann, der etwas in der Ferne steht. Er hat sich zwischen Feigenblättern versteckt. Und Jesus denkt, dass es eigentlich ganz schön ironisch ist, dass dieser Typ da Zachäus heißt. Denn Zachäus, das ist die griechische Version eines hebräischen Namens, der übersetzt der Reine heißt. Und Jesus weiß, dieser Typ wird von seinen Nachbarn eigentlich alles andere als rein angesehen. Er ist der Oberste der Zöllner. Das heißt, er ist derjenige, der dafür sorgt, dass jeder, der in die Stadt rein und rausgeht und der Handel betreibt, Steuern abgeben muss, mehr als er eigentlich müsste. Und er kassiert von den anderen Zöllnern nochmal einen obendrauf, weil er der oberste Zöllner ist. Und alle wissen, dass er verdammt reich geworden ist, dadurch, dass sie mehr abgeben mussten, als es eigentlich sein musste. Und der heißt der Reine. Er ist alles andere als das. Er unterstützt die Römer und bereichert sich daran. Und dieser Zachäus ist äußerlich nicht sehr groß. Äußerlich ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum er auf den Baum gestiegen ist. Aber innerlich steckt da wahrscheinlich viel mehr dahinter, als einfach nur, dass er zu klein ist. Jesus hat nämlich schon viele Menschen gesehen, die sich hinter Feigenblättern verstecken. Die erste Geschichte, die wir dazu beispielsweise in der Bibel finden, redet von einem Paar, Adam und Eva, die sich hinter Feigenblättern verstecken, weil sie Angst davor haben, dass Gott sie finden könnte, weil sie schuldig geworden sind. Wer Angst hat, wer sich verstecken möchte, der versteckt sich hinter Feigenblättern in der Bibel. Und Jesus weiß, welche Erfahrung dahinter steckt. Jesus kennt die Fragen des Zachäus. Er kennt die Frage, die er sich stellt, ist dieser Jesus wirklich so gut? Und wenn dieser Jesus wirklich so gut ist, will er was mit mir zu tun haben? Also geht er auf den Baum zu und ruft, Zachäus, du da oben, ich will heute bei dir zu Gast sein, also komm schnell runter. Und Zachäus steigt vom Baum und lädt Jesus bei sich zum Essen ein. Die anderen sind absolut erschüttert. Dass Jesus ausgerechnet zu ihm gehen würde, damit hat keiner gerechnet. Wenn sich Zachäus ihm wenigstens vor die Füße geschmissen hätte, wenn er um Gnade gewinselt hätte, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, Jesus, du siehst mein Leben, ich hab's verkackt, aber kannst du mir vergeben? Aber das hat er überhaupt nicht gemacht. Der Zachäus, der hat sich fein an den Rand gestellt und hat von außen da drauf geguckt. Er ist distanziert geblieben. Und Jesus geht trotzdem zu ihm hin. Die Geschichte von Zachäus wird meistens als die Geschichte eines kleinen Mannes erzählt. Und ich erzähle euch heute die Geschichte von Zachäus, dem Zweifler, weil ich glaube, dass darin ziemlich viel über den Charakter und die Art von Zweifeln deutlich wird. Ein Zweifler ist nämlich nicht nur jemand, der irgendwelchen Fakten nicht glauben kann. Das hat mal jemand so verglichen mit, es kann zum Beispiel sein, dass du nicht glauben kannst, dass Menschen wirklich mal auf dem Mond gelandet sind. Das wäre so ein theoretischer Zweifel daran, was andere in Geschichtsbüchern aufgeschrieben haben, was sie vielleicht auch gefilmt haben, haben sie vielleicht sich irgendwie so produziert, wer weiß. Also du glaubst, mal angenommen, du kannst dir nicht vorstellen, dass jemals ein Mensch auf dem Mond gelandet ist. Du bezweifelst das. Das ist eine Sache. Die andere Sache wäre, wenn dein Onkel, der schon ein bisschen älter ist, zu dir kommt und sagt, ich war auf dem Mond. Ich war einer der Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind. Aber du dir nicht vorstellen kannst, dass der Typ wirklich auf dem Mond gelandet ist. Wenn du ihm das nicht glauben kannst, dann macht das ihn zu einer unglaubwürdigen Person. Und deswegen eure Beziehung schwierig, wenn du nicht weißt, ob du dem anderen vertrauen kannst. Das heißt, Zweifel kann einmal so ein ganz intellektuelles Ding sein, was dich nicht wirklich berührt. Glaube ich nicht. Hat nichts mit mir zu tun, ist mir auch scheißegal, aber glaube ich nicht, dass er hier auf dem Mond gelandet ist. Oder es ist was ganz Persönliches, weil es da um dich und jemand anderen geht, um eure Beziehung sozusagen. Und das ist die Art von Zweifel, die eigentlich die Beziehung zu Gott betreffen. Sie sind nicht nur intellektuelle Zweifel, gibt es diesen Gott wirklich, sondern wenn es ihn gibt und wenn er der ist, der behauptet zu sein, nämlich der Schöpfer, der mit jedem deswegen hier irgendwie verbunden ist, dann kann das kein rein intellektueller Zweifel sein, an ihm zu zweifeln. Deswegen ist das, was bei Zachäus passiert, nicht so eine theoretische Spielerei, sondern eine ganz persönliche, existenzielle Frage. Ist er wirklich der, für den ihn die anderen halten? Und wenn ja, ist er das auch für mich? Und hat er an mir Interesse? Ich glaube, das sind so zwei Grundfragen, die Zweiflern oder Menschen, die zweifeln, in dem Moment des Zweifels durch den Kopf gehen. Ist er wirklich so, wie die anderen sagen? Und wenn ja, gilt es auch für mich? Und die Frage ist heute also, wie geht Jesus mit solchen Menschen, die zweifeln, um? Wie geht er mit denen um, die nicht einfach ihm zujubeln, die nicht mit der Menge mitrennen und sagen, Jesus, hier ist mein Haus, komm rein, du kannst alles haben. Wie geht er mit denen um, die auf Distanz bleiben, die auf den Baum klettern und aus der Ferne auf ihn gucken? Wie geht er mit denen um? Ich habe von der Geschichte erzählt, die direkt vor diesem Ereignis steht. Ich rede gerade von Lukas 19 und in den Versen davor steht die Geschichte mit dem blinden Bettler, der sich Jesus fast vor die Füße schmeißt und sagt, Jesus, heile mich. Und Jesus tut es. Und das ist die eine Seite der Medaille, dass er sich freut, wenn jemand erwartungsfroh zu ihm kommt. Aber direkt daneben steht die Geschichte von diesem Mann, der ihn auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nicht sehen kann, aber nicht, weil er blind ist, sondern weil er zu klein ist. Aber der geht nicht zu Jesus hin, sondern Jesus kommt zu ihm. Die stehen direkt nebeneinander, die Geschichten. Und ich glaube, das sagt in erster Linie was ganz, ganz Grundsätzliches über Jesus aus. Dass ein Mensch Jesus glauben kann, dass er ihm vertrauen kann. Das hängt nicht in erster Linie von der Erwartungshaltung des Menschen ab, sondern das hängt davon ab, dass Jesus zu ihm hinkommt und ihn bei seinem Namen ruft. Zachäus, komm runter. Dass jemand Jesus vertrauen kann, hängt in erster Linie davon ab, dass Jesus kommt und seinen Namen ruft. Jesus legt keine Bedingung daran, wer ihn kennenlernen kann, ob Zöllner oder Blinder oder wie auch immer. Das ist erstmal die Grundlage. Es gibt noch andere Stellen, die zeigen, wie Jesus mit Zweiflern umgeht. Eine andere Situation. Bevor Jesus diese Welt verlässt, er ist gekreuzigt worden, ist auferstanden und es ist klar, dass er diese Welt verlassen wird. Und es ist nochmal ein großes Szenario. Seine Jünger stehen mit ihm auf einem Berg. Er hat wahrscheinlich noch gerade ein paar verabschiedende Worte gesagt. Und sie werfen sich vor ihm nieder. Alle? Nein. Da steht, einige warfen sich vor ihm nieder, andere zweifelten. Punkt. Wie reagiert Jesus darauf? Jesus sagt, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie und lehrt sie, all das zu tun, was ich euch geboten habe. Und vergesst nicht, ich bin bei euch jeden Tag bis an der Weltende. Da steht, einige beten ihn an, die anderen zweifeln. Und Jesus geht nicht darauf ein und sagt, hey, ihr, die hier zweifelt, habt ihr es immer noch nicht gerafft? Sondern er gibt ihnen genau den gleichen Auftrag wie den anderen. Er sagt, hier, das ist meine Sache, das will ich von euch. Und ich traue euch das allen zu, ob ihr gerade zweifelt oder euphorisch seid. Ich traue es euch zu. Jesus legt keine Bedingung daran, wer bei seiner Sache mitmachen darf. Er traut es sogar denen zu, die sich noch gar nicht so sicher bei ihm sind. Und was ich das Krasseste finde an der ganzen biblischen Geschichte über Jesus, wie er mit Zweifeln selbst umgeht, ist, dass Jesus die Zweifler nicht nur versteht, sondern dass er selbst in ihrer Situation war. Als Jesus stirbt, also in diesem Moment, als er am Kreuz hängt, spürt er die ganze Gottverlassenheit, die auf dieser Welt oft so stark spürbar ist. Und ich glaube, dass die Gottverlassenheit, die man auf dieser Welt öfter spürt, irgendwie so diese Sehnsucht danach, Gott, komm und zeig dich so stark und mächtig, wie du bist. Ich glaube, dass die allen Zweifel auslöst und allen Zweifel begründet. Und Jesus spürt es so tief, von Gott selbst verlassen zu sein, dass er ausruft, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Jesus selbst, der Sohn Gottes, der zu seinem Vater ruft, Gott, bist du wirklich mein Vater, der immer für mich da ist? Bist du wirklich auch immer bei mir und für mich? Jesus selbst durchleidet das. Jesus selbst durchleidet ja, den tiefen Stachel des Zweifelns. Er kennt die zweifelnden Fragen nicht aus dem Lehrbuch. Er hat sich nicht ein Lehrbuch über Menschen durchgelesen und hat da die Kategorie Zweifeln gefunden, sondern er hat selbst durchlebt. Und deswegen verzweifelt Jesus nicht an den Zweiflern. Und deswegen verteufelt Jesus die Zweifler auch nicht. Ich würde es sogar umdrehen und sagen, das Zweifeln ist ein wichtiger Ausdruck des persönlichen Glaubens. Denn wer zweifelt, der sagt, ich will es selber wissen. Ich will nicht das glauben, was sie mir mein ganzes Leben lang erzählt haben, seien es meine Eltern oder die Leute in der Gemeinde, was weiß ich. Ich persönlich habe viel über ihn gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber der Zweifel sagt erstmal, ich möchte es selber wissen. Ich möchte es selber erfahren, wer dieser Jesus ist. Deswegen gehe ich da hin und setze mich auf den Baum und gucke mir das an. Und Jesus möchte diesen persönlichen Glauben. Er möchte, dass wir sagen, ich will es selber wissen. Ich will nicht nur aus zweiter Hand glauben. Ich will nicht einfach nur nachlabern. Sondern ich glaube, er möchte, dass wir sagen, ich möchte wissen, wie du bist. Und da kann es Zeiten geben in unserem Glauben, in denen es wichtig ist, auf den Baum zu klettern. Und zu sagen, an diesem Jesusbild, wie ich es gelernt habe, zweifle ich. Die Menschen damals zu Zachäus' Zeit haben sich erzählt, er ist der, der die Römer aus dem Land jagen wird. Hat er nicht gemacht. Das war nicht das Jesusbild, das Jesus selbst transportieren wollte. Und man hat gut daran getan, daran zu zweifeln, dass dieser Jesus es vorhat, die Römer aus dem Land zu werfen. Das heißt, es gibt Situationen im Glauben, da ist es gut, etwas Abstand zu nehmen und auf das eigene Jesusbild zu schauen und ihn selbst zu fragen, ist das das Bild, was du über dich zu mir sagen möchtest? Es kann Zeiten geben im Glauben, da ist es wichtig, auf den Baum zu klettern. Und trotzdem wirbt Jesus auch um Vertrauen. Trotzdem sagt er auch zu seinen Jüngern, hey Jungs, ihr kennt mich jetzt schon so gut. Vertraut mir doch, glaubt mir doch. Neben den Zweifeln fordert er trotzdem auch ihr Vertrauen und wirbt darum, weil er weiß, dass Zweifel auch eine Beziehung erkalten lassen können. Und er möchte, dass das Vertrauen zwischen den beiden Parteien bestehen bleibt. Deswegen gibt es im christlichen Glauben verschiedene Zeiten, die man an der Geschichte von Zachäus toll sehen kann. Einmal Zeiten, in denen man wirklich auf den Baum sitzt und sich das Ganze aus der Distanz anschaut, fragt, zweifelt, wartet. Aber es gibt auch Zeiten zum Kennenlernen, vielleicht zum Neukennenlernen, indem man spürt, Jesus kommt dahin und ruft mich beim Namen und sagt, dich will ich doch eigentlich, ich will dich kennenlernen, ich will, dass du mich kennenlernst. Und manchmal spürt man das ganz deutlich und manchmal nur noch so, dass man sagt, da war doch was, ich habe es irgendwie leise gehört. Irgendwie, glaube ich, hat er meinen Namen gesagt. Und dann gibt es noch diese Zeiten zum Türen und Kassen öffnen. Das sind die Zeiten, die wir dann am Schluss von der Geschichte von Zachäus sehen. Zachäus öffnet seine Haustür und lädt Jesus ein. Und Jesus isst mit ihm und seiner Familie zusammen. Und Zachäus ist so begeistert, dass er sich genau mit ihm trifft, dass er sagt, Jesus, pass auf, du weißt, ich bin verdammt reich geworden durch die Art, wie ich gelebt habe. Und ich werde den Armen die Hälfte meines Vermögens geben und denen, denen ich zu viel abgeknöpft habe, in Klammern jedem, gebe ich das Vierfache wieder zurück. Ich habe es versucht auszurechnen, aber es muss ziemlich viel sein. Das ist seine Ansage. Der Mann öffnet die Türen und er öffnet die Kassen. Und zwar ordentlich. Ich persönlich, ich, Ich kenne alle drei Zeiten. Ich kenne es, auf dem Baum zu sitzen und aus der Ferne zu schauen. Und manchmal ist es ziemlich schmerzhaft zu zweifeln, auf dem Baum zu sitzen, weil der Ast unter den Fragen manchmal fast zu brechen droht. Ich kenne auch die Zeit des Kennenlernens mit Jesus. Ich glaube, dass er meinen Namen gesprochen hat. Ich kenne es nicht so, dass Jesus mich eindeutig laut und irgendwie euphorisierend gerufen hat. Den Moment hatte ich nicht. Nie so spektakulär, aber doch irgendwie immer ganz, ganz leise, glaube ich. Und ich kenne auch die Zeiten, wo ich die Tür für ihn geöffnet habe und auch die Kasse. Und ich glaube, alle drei Zeiten kommen im Leben eines Christen immer wieder vor. Es ist nicht so, dass du irgendwann einmal vom Baum runter bist und dann für immer nur noch Türen und Kassen öffnest. Sondern es kann Ereignisse geben, die dich wieder dazu bringen, zu sagen, ich kletter wieder auf den Baum, ich gucke mir das Ganze von oben an. Ich verstehe es nicht. Und dann sitzt man vielleicht auf dem Baum und fragt sich, hab ich mich verhört, als ich damals dachte, dass er meinen Namen sagt? Und obwohl es da oben nicht gemütlich ist, bleibt man dann da vielleicht länger und wahrt Distanz. Und die Distanz kann dadurch größer werden. Und die Problematik ist dabei, dass sich aus dieser Distanz eine Beziehung nur schwer aufbauen lässt. Vertrauen nur schwer aufbauen lässt. Das ist wie in menschlichen Beziehungen. Wenn du mit jemandem eng zusammen bist, dann kann Vertrauen zwischen euch entstehen, wenn ihr zusammen Situationen löst, wenn ihr vielleicht auch mal streitet, wenn ihr zusammen Dinge erlebt, dann kann Vertrauen sich aufbauen. Wenn du aber immer nur von oben auf den anderen aus der Ferne draufschaust, dann wird es schwierig, dass zwischen euch beiden sowas wie Vertrauen erwächst. Und ich glaube, dass es im christlichen Glauben nicht immer so ist, dass Jesus uns ganz eindeutig von diesem Ast wieder runterholt und dass ich da so lange sitzen kann, wie ich möchte, und dieser Jesus immer wieder kommt und mich runterruft und sagt, Marco, komm, neuer Tag, ich hab dich gerufen, komm hier runter, sondern dass ich manchmal da oben sitze und mich eben frage, ruft er mich jetzt gerade? Und ich habe gemerkt, dass es in solchen Situationen für mich wichtig ist, damit ich das Vertrauen zu Gott nicht komplett verliere, dass ich aus meinen Zweifeln zu ihm Gespräche mit ihm mache. Das klingt total banal, ist es aber, finde ich, gar nicht. Wenn ich an Gottes Gutsein, an seinem Dasein zweifle, dann ist es schwierig, mit ihm zu reden. Aber für mich war es in vielen Situationen der einzige Weg, mit meinen Zweifeln umzugehen, um mich nicht ganz von ihm auszusperren, um ihm zu sagen, daran zweifle ich gerade, an dir, und trotzdem sage ich es dir. Das war meine einzige Art, mit ihm den Kontakt wieder aufzunehmen von meiner Seite. Und ich habe gemerkt, dass ich die brauche und dass die Vertrauen wiederherstellt, dass ich plötzlich merke, dass er ja eigentlich meinen Namen doch noch oder schon sagt. Und ich glaube, dass wir manchmal von diesem Ast aus auch einen Schritt weitergehen müssen und die Türen wieder auf und die Kassen wieder aufmachen müssen. Und dazu möchte ich euch am Schluss eine kleine Geschichte noch erzählen von Mike, der vor 18 Jahren Mitarbeiter auf einer Freizeit in Finnland war. Und dort hatte er sich mit einem Teenager ganz gut verstanden, also er als Mitarbeiter, und der Teenager hat ihm von seiner Vaterbeziehung erzählt und hat ihm erzählt, dass sein Vater eigentlich ein unglaublicher Sack ist und dass sein Vater ihm noch nie irgendwas Nettes gesagt oder getan oder gegeben hat im ganzen Leben. Und dass dieser Junge hat gesagt, ich möchte nie eine Familie haben. Ich möchte nie eine Familie haben, weil ich Angst habe, ich verkack's wie mein Vater. Das möchte ich nie haben. Und Mike hat ihn besser kennengelernt und sie saßen eines Abends zusammen am See und es wurde schon ein bisschen kalt. Und der Junge hat gesagt, komm, lass reingehen, mir wird kalt. Und Mike hat so in seinem Kopf plötzlich diesen Spruch, Mike, gib ihm deinen Pullover. Man muss wissen, Mike ist ein ziemlich stämmiger Typ. Das heißt, der Pullover war wahrscheinlich 4-5 mal XL. Und den hat er, der war aus reinster Wolle, ganz neu, sein ganzer Stolz, dieser warme, kuschelige Pullover. Und er denkt sich, okay, ich leihe ihm meinen Pullover. Willst du meinen Pullover haben? Ja, voll gerne. Leiht ihm seinen Pullover aus. Und der Junge sitzt da und sagt, oh, ist der schön weich, der fühlt sich ja voll schön an. Und in Mikes Kopf so, schenk ihm den Pullover. Er sagt dann, dass er kurz darüber nachgedacht hat, ob er zum Buddhismus konvertiert, hat es dann nicht gemacht und hat sich dazu durchgerungen, diesem Jungen den Pullover zu schenken. 16 Jahre später ist Mike auf einer Konferenz in Finnland und er hat schon 3 Tage lang Predigten gehalten und plötzlich kommt sein Übersetzer zu ihm und sagt, hey Mike, ich würde dir gerne ein Foto von meiner Familie zeigen. Und er denkt sich, warum will der mir ein Foto von seiner Familie zeigen? Das ist aber nett. Und der Junge sagt ihm, Mike, ich habe hier noch was für dich dabei. Holt einen weißen Wollpullover raus und sagt, du hast mir vor 16 Jahren diesen weißen Wollpullover geschenkt. Und der weiße Wollpullover war für mich, also mein Vater hat mir noch nie was geschenkt oder was Gutes getan. Und das von dir geschenkt zu bekommen, obwohl ich wusste, dass er dir viel bedeutet, war das Geschenk, was mir eine neue Welt eröffnet hat, weil ich dadurch das Vertrauen darin, dass wir Menschen zueinander gut sein können und dass Gott vor allem als Vater gut zu uns ist, plötzlich so ein bisschen wiedergewonnen habe. Ich habe jetzt mittlerweile eine eigene Familie. Der Pulli hat also seine Aufgabe erfüllt. Du darfst ihn wiederhaben. Ich finde, das ist so eine Geschichte aus der Kategorie Kassen öffnen und Türen öffnen. Weil das Vertrauen darauf, dass Gottes verrückte Worte wirklich glaubwürdig sind, das können wir nicht aus der Distanz gewinnen. Das geht nicht. Das Vertrauen darauf können wir nur gewinnen, indem wir es ausprobieren, indem wir solchen verrückten Wegen folgen und dann vielleicht 16 Jahre später merken, wow, das war wirklich Gott, der mich gebeten hat, mach die Kasse auf. Und durch solche Aktionen kann dann Vertrauen wachsen. Es gibt also im Leben von uns allen, glaube ich, verschiedene Zeiten. Zum auf Bäumen sitzen, zum Kennenlernen und zum Türen und Kassen öffnen. Und ich frage dich einfach für dich selbst, in welcher Zeit du gerade steckst. Und nach welcher Zeit du dich vielleicht sehnst.